Vergebung und Zukunft. Das ist unser Thema heute. Wir befinden uns auf der Zielgerade Richtung Ostern und Karfreitag. Die wichtigsten und größten Feste der Christenheit. Jesus stirbt am Kreuz, aber bleibt nicht dort. Er ist auferstanden und in den Sonntagen bis zu Karfreitag wollen wir uns mit den Worten Jesu beschäftigen, die er am Kreuz ausgesprochen hat. Es sind 7 Kreuzesworte dokumentiert in den verschiedenen Evangelien und wir wollen uns 2 heute genauer anschauen, die eben das Thema Vergebung und Zukunft streifen. Wir haben hier dieses Kreuz mit den verschiedenen Bildern drauf. Das ist ein Kunstmaler, Hugh Bogers, er ist Holländer. Und diese Bilder, die begleiten uns jetzt auch über die 3 nächsten Predigten. Und wir haben hier vorne ein Plexiglaskreuz. Es ist nicht so gut sichtbar, weil es eben fast unsichtbar ist. Aber es geht ja eben um diese Bilder, diese Hände heute, diese 2 Hände. Wir haben hier ein Holzkreuz, wunderschön, sehr dekorativ, auch noch die Nägel symbolisiert mit den Holztapfen da. Und uns ist ein bisschen abhande gekommen, was ein Kreuz bedeutet. Für uns heute bedeutet es Vergebung, Gnade, es ist das Symbol für christlichen Glauben überhaupt geworden. Aber stellt euch mal vor, Jesus wäre an einer Guillotine ums Leben gekommen. Dann hätten wir da Guillotinen aufgestellt, oder was? Und wir würden, oder er wäre gehängt worden, dann würden wir so Galgen um den Hals hängen und vergoldet. Das wäre eigentlich schrecklich. Ja? Uns ist der Schrecken des Kreuzes abhanden gekommen. Es ist geschichtlich dokumentiert, dass die ersten 300 Jahre waren keine Kreuze in der Kirche zu finden. Es gibt keine Darstellung von einem Kreuz, die irgendwie die Christen verwendet hätten. Es war schrecklich, grausam. Das Kreuz war das Symbol des Marterns, der Verfluchung, des Todes schlechthin. Und ich dachte, bei meiner Vorbereitung, ich muss mir das selber auch wieder mal ins Gedächtnis zurückholen. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dieser Foltermethode und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Die Römer kreuzigten aber schon vor den Römern, schon die Griechen, und wahrscheinlich haben es nicht die Griechen erfunden. Auch die Juden kreuzigten, bevor die Römer gekommen sind. Sie kreuzigten Menschen, die des Todes schuldig waren. Die Römer kreuzigten aber nur Sklaven und Ketzer, oder nicht Ketzer, nein, die den römischen Frieden in Bedrängnis brachten, also Aufrührer wurden ans Kreuz genagelt. Es ist dokumentiert, dass auf der Straße nach Rom wurden nach der Niederschlagung des Sklavenaufstands 6000 Sklaven an Kreuze genagelt oder gehängt. Und der Kreuzestod war die schlimmste Schande für den Menschen überhaupt. Wir müssen uns in die Philosophie dieser Zeit versetzen. Das Schlimmste war nicht der Tod, das Schlimmste war die Schande. Ehrenvoll im Krieg zu sterben, das war noch eigentlich das Ziel jedes Menschen, jedes Römers. Gut überleben war noch das schönere Ziel, aber wenn schon ehrenvoll, den Tod mit erhobenem Schwert, aber nicht in der Schande. Die Schande war das größtmögliche Unglück, das einen Mensch treffen konnte. Und die Schande am Kreuz, das Kreuz war die größtmöglich denkbare Schande für einen Menschen. Eine Hinrichtung ging etwa folgendermaßen von sich. Ein Mensch, der eben zum Tode verurteilt wurde am Kreuz, ihm wurden die Kleider abgerissen, war nackt, und dann wurde er ausgepeitscht. An den Enden der Peitsche wurden Knochenstücke und Eisenstücke eingearbeitet, damit es eben, wenn es aufs Fleisch trifft, so richtig eindringt und dann ausreißt. Und dann peitschte man diese Menschen, bis sie nicht starben, kurz davor. Man wollte sie ja nicht töten, man wollte sie ja nur foltern. Und dann nahm man diese Leute und man hat diesen Querbalken genommen und der Hinrichtungsstätte war bereits der Pfahl eingerammt und es könnte durchaus ein solches Kreuz gewesen sein und nicht dieses Kreuz, sondern ein T-Kreuz, an dem Jesus auch gekreuzigt wurde. Das weiß man nicht so genau, ist im Grunde auch egal. Und da wurde dieser Mensch, dieses Querbalken, auf seinen Rücken gebunden und seine Hände musste er so ausgestreckt auf diesen Balken angebunden. So musste er dann sein Kreuz tragen bis an seine Hinrichtungsstätte. Dort wurde dann entweder an diesen Balken dann noch fertig festgebunden oder angenagelt und die Nägel rammte man durch die Handwurzel, weil durch die Fläche dann würde sie einfach ausreißen. Also hatte man entweder durch Elle und Speiche genagelt oder direkt durch die Handwurzel durch. Angenagelt hat man dann die auf diesen Pfahl gehängt, die waren oben angespitzt und hatten dann eben im Gegenstück ein Loch, wo sie dann hängten. Dann wurden noch die Füße befestigt, teilweise genagelt, teilweise gebunden. Und da hingen sie. Und die Todesursache war letztendlich, entweder verdursteten sie oder sie erstickten, weil sie kaum atmen konnten, oder sie hatten einfach ein Herz-Kreislauf-Versagen. Und dieser Leidenskampf, die Römer waren sehr pervers in dem. Dieser Leidenskampf wurde dann noch möglichst lange herausgezogen. Da hat man extra Sockel kreiert, die man unten befestigt hat, wo sie draufstehen konnten, weil dann konnten sie sich von Zeit zu Zeit wieder entlasten, durchatmen, um dann nochmal eine Stunde zu verlängern. Um das Leiden möglichst lang herauszuziehen, bis die Beine wieder brannten und sie wieder in die Arme sackten und kaum atmen konnten. Und der Schmerz, der an ihren Armen und dem ganzen Körper spürbar war, erlebten. Und um dem Ganzen noch etwas zuzuhängen, manche hatten auch noch ein kleines Sitzbälkchen hier, wo sich die Leute noch so ein paar Minuten ausruhen konnten, damit auch das Leiden verlängert wurde. Um dem nicht genug, die Römer gewährten, dass von Zeit zu Zeit sie ein bisschen Wasser von einem Schwamm lutschen durften, damit sie nicht eben verdursteten. Und es ist dokumentiert, manche gehängten, gekreuzigten Menschen brauchten 3 Tage, 3 volle Tage, bis sie starben. Tag und Nacht, keinen Schlaf, Tag und Nacht, furchtbare Qualen. Und ein langsam eintretender Tod. Die Römer ließen sich dann aber auch von Verwandten bestechen. Und dann ging ein römischer Soldat hin mit einem Hammer und zerhämmerte die Unterfüße der Gehängten, damit sie sich nicht mehr länger aufrichten konnten und schneller den Tod fanden. Natürlich schmerzvoller, aber letztendlich kürzer. So könnte das ausgesehen haben. Hier habe ich ein Bild gefunden von Panorama Einsiedeln. Sehr realistisch gezeichnet. Und die Leute wurden eigentlich nackt gehängt. Außer in Judäa wahrscheinlich aus Schutz vor religiösen Gefühlen durften sie so ein Lendenschürzchen tragen. Und deshalb finde ich ein sehr realistisches Bild. Und übrigens ließ man normalerweise die Toten hängen, bis sie von selbst runterfielen. Als Abschreckung für die Bevölkerung, die eigentlich nicht so enden möchte. Es hatte letztendlich das Ziel, die anderen Menschen davon abzuhalten, in Ungehorsam zu fallen. Und am Ende zum Sichergehen, dass sie wirklich tot waren, rammten sie einen Speer in die Bauchgegend oder Seite, um zu schauen, ob der wirklich, wirklich tot ist. Weil sie mussten die bewachen, bis sie wirklich tot sind. Und erst dann durften sie den Platz verlassen. Weil, wenn ein Römer es nicht fertig brachte, den Mann bis zum Tod am Kreuz zu halten, dann wurde er an seiner Stelle hingerichtet. Und deshalb wollten sie sich ganz sicher sein, die sind mausetot. Und so im Lukas-Evangelium, ganz trocken, da heißt es: Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, das war eben dieser Hinrichtungsort, kreuzigten sie ihn dort und mit ihm die Übeltäter zur Rechten und Linken. Ganz trocken, kreuzigten sie ihn dort. Und es war üblich, dass die Leute spotteten und diese verfluchten Menschen verachteten. Es gibt auch eine Stelle in 5. Mose, wo es heißt, verflucht ist der Mensch, der am Holz aufgehängt ist. Und das war dann eben auch die Begründung, warum die Juden auch kreuzigten. Sie kreuzigten Verfluchte. Nicht mehr als die Römer da waren, denn die hatten das einzige Recht, diese Todesart zu bringen. Aber deshalb war es eben auch für die Führer des Volkes wichtig, dass Jesus ans Kreuz gehängt wurde und nicht irgendwie sonst starb. Und da kamen die Pharisäer und die Führer des Volkes, da kamen die Menschen, und es war üblich, dass ein zu Tode Verurteilter ein Geständnis ablegen durfte. Für die Pharisäer war das eine Art von, er darf jetzt doch seine Sünden bekennen und noch ins ewige Leben gehen. Sein Tod war als Sühnung für seine Sünden, und ein Bekenntnis war dann eine Genugtuung, dass er doch ins Leben gehen darf. Und ich kann mir vorstellen, dass gewisse dieser Führer kamen und mal hören wollten, was jetzt dieser Jesus, ob er noch Sohn Gottes spielen will am Kreuz oder ob er doch jetzt weich gekocht ist. Und sie kamen und wollten hören. Und da gab es einige, die vielleicht auch erwarteten, dass Jesus jetzt vom Kreuz fluchen wird. Also ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich diese Menschen, die mich so übel umbringen, ihnen Böses wünschen. Es wäre ganz natürlich zu erwarten. Und an diesem Moment ruft Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da waren die Henker, die Römer, die schon gar kein Gewissen mehr hatten. Da waren die Führer des Volkes, die sich gefreut hatten, jetzt endlich diesen Mann besiegt zu haben. Und da war das ganze Volk. Und ich glaube, aus der Sicht, die uns die Bibel eben schenkt, dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist und für die Sünden der ganzen Welt, ist diese Aussage eben auch universal zu verstehen. Jesus ruft anstelle für alle Menschen auf dieser Welt. Und er ruft: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hast du Schuld in deinem Leben? Bist du beladen von Dingen, die dich quälen, und du hast Schuld in deinem Leben? Jesus hat es für dich getragen. Und er ruft für dich aus: Vater, vergib ihnen. Und der Vater vergibt dir. Und manchmal ist es aber so, dass wir um Vergebung bitten als Christen und irgendwie klagt uns unser Gewissen weiter an. Irgendwie kommt der Teufel und klagt dich an. Oder du kannst dir selbst nicht vergeben. Du hast Dinge getan, Dinge erlebt, für die du dir selbst nicht vergibst. die Familie zugrunde gerichtet, die Ehe gebrochen, andere Menschen verletzt, Dinge getan, für die du dich immer noch schuldig fühlst. Aber wenn Jesus seinen Mördern vergeben hat, wie viel mehr dir? Und wenn der Vater im Himmel vergibt, dann darfst du es auch tun. Dann vergib dir selbst. Dann empfange vollkommene Vergebung. Denn am Kreuz hat Jesus ein vollkommenes Werk vollbracht. Er hat für die ganze Schuld bezahlt. Alle, jede Schuld beglichen. Kommen zurück zu dieser Szene. Da heißt es, dann kamen die Führenden des Volkes und sie sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Ja, sie spotteten. Und dann kamen auch noch die Soldaten, die vorher schon seine Kleider aufgeteilt hatten und sagten, wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Und in diesem Tumult, in dieser Szene drin, da waren ja noch zwei andere gekreuzigt, einer zur Linken, einer zur Rechten. Das waren Verbrecher. Höchstwahrscheinlich waren es Zeloten. Zeloten waren dazu mal eine Terrorgruppe, die sich zusammengeschlossen hatte gegen die Römer und den Kollaborateuren der Römer. Und sie vollbrachten grausame Taten, Morde. Und Barabbas war einer von ihnen. Und höchstwahrscheinlich waren diese zwei eben auch Freunde von Barabbas, die eben genau solche Terroristen waren. Und da fängt eben dieser eine Zelot an, Jesus zu adressieren. Und dieser Zelot hatte wahrscheinlich auch die Hoffnung auf den Messias. Sie wollten ja ein Königreich aufrichten und sie erwarteten den Messias möglicherweise, hatte er auch seine Hoffnung auf Jesus gesetzt, nur anders. Und jetzt hängt er mit diesem Jesus, dem Christus am Kreuz und muss zusehen, wie sie sterben. Und er sagt dieser, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Und der andere wies ihn zurecht und sagte, hast du denn keine Ehrfurcht vor Gott? Wir sterben um unsere Taten willen. Wir haben das verdient, der nicht. Er ist ohne Fehler. Und dann wendet er sich in seiner Not, in der Erkenntnis über seine Sünde, Jesus zu. Und er weiß, ich habe nur noch ein paar Minuten oder ein paar Stunden vielleicht. Und dann gehe ich hier aus dem Leben. Und dann wird es sich entscheiden, wo ich ende. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und er sagt zu Jesus, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. In sein Reich, ja, man kann nur jemandem ein Reich zuschreiben, wenn man ihn auch als König sieht. Also er sieht Jesus als den Messias, den König der Könige. Und er sagt, wenn du in dein Reich kommst. Und er versteht, dass sein Reich nicht ein irdisches Reich ist. Und er versteht, er geht in sein Reich. Und er versteht in dem Moment, ich nicht. Ich werde nicht in dieses Reich gehen. Und er bittet, gedenke meiner. Er weiß nicht, wie man gerettet werden kann in dieser Situation. Aber er ruft und sagt, hab Erbarmen. Ich möchte, wenn es irgendwie geht, gedenke meiner, wenn es noch eine Rettung gibt für mich, dann rette mich. Und Jesus antwortet mit den Worten, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Das Paradies, ein Ort, wo Jesus ist. Jesus ist der Herr des Paradieses. Es ist der Ort, wo Jesus hingegangen ist. Und sein Versprechen, dass er auch mit Jesus sein wird, Jesus hat uns gelehrt, Es gibt ein Leben nach dem Tod. Es ist nicht fertig. Wir haben jemanden in unserem Bekanntenkreis, der ist nicht gläubig, nicht christlich. Und dann ist der Vater gestorben und diese Person hat dann, haben wir dann über den Glauben geredet, oder meine Frau vor allem. Dann hat sie gesagt, ich glaube, dass nach dem Tod fertig ist. Und dann fing sie an zu weinen, weil sie realisierte, wie hoffnungslos, wenn es fertig ist. Was soll das Ganze? Was soll das Ganze, wenn es kein Leben gibt über dieses Leben hinaus? Und Jesus verspricht uns Leben über dieses Leben hinaus. Ja, er hat davon geredet, von der Gehenna. Luther hat es dann mit Hölle übersetzt. Heute finde ich das ein bisschen unpassend, weil da auch gewisse Ideen damit verknüpft sind, mit dieser Hölle. Aber es ist eigentlich der Aufbewahrungsort der bereits Verstorbenen, bis sie zum Gericht kommen. Aber Jesus redet von einem anderen Ort, dass es eine Scheidung gibt zwischen denen, die an ihn glauben, und denen, die eben nicht an ihn glauben. Und er spricht vom Paradies und dieser Gehenna, diesem Ort, wo die Menschen warten auf ihr Gericht. Vom Paradies, ein Ort, wo man bei Jesus ist. Und wir dürfen eines wissen, wenn wir hier in dieser Welt mit Jesus verbunden sind, dann werden wir es auch im Tode sein. Nichts kann uns mehr trennen von ihm. Wir haben bereits jetzt ewiges Leben empfangen. Aber die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, falls du nicht lebend hier aus dem Saal gehst, wo wird es weitergehen? Wo wird es für dich weitergehen? Wenn du nicht sicher bist, dass du gerettet bist und dass du mit Jesus im Paradies sein wirst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst schon lange an Jesus, bist mit ihm verbunden, deine Sünden sind vergeben, aber du zweifelst, weil der Teufel dir immer noch Zweifel einjagen kann, weil du ihm immer noch Glauben schenkst. Dann möchte ich dir heute diese Worte zusprechen. Ich lasse einfach das heute weg. Ja, du wirst mit mir im Paradiese sein. Du wirst, weil du an ihn glaubst, weil du deine Hoffnung auf Jesus setzt, der für dich gestorben ist. Aber wenn du Jesus nicht kennst in deinem Leben als deinen Erlöser, als deinen Herrn, dann lade ich dich ein, wie dieser Mann am Kreuz, der seine Chance packte und erkannte, ich werde nicht vor Gott bestehen können mit meinem Leben. Ich brauche